Also das war am 2. April, also einen Tag, nachdem er die Apotheke übernommen hatte, dass er auf Twitter gepostet hat, 2 grüne Kisten, vollgepackt mit homöopathischen Arzneimitteln, die er dann zurück an die Hersteller geschickt hat. Und dazu hat er geschrieben auf Twitter, ciao Kakao, ihr Arzneimittel.
Ein Apotheker aus Euskirchen hat die Homöopathie aus seinem Sortiment verbannt und geht damit einen Schritt, den sonst bislang noch niemand in NRW gegangen ist. Über die Hintergründe und möglichen Folgen sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Kommen wir zuerst zu den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Pädagogische Fakultät an der Uni Bonn soll im kommenden Herbst abgerissen werden. Das 12 Stockwerke hohe Gebäude aus den 70er Jahren und der etwas niedrigeren Nebenbau zur Römerstraße hin sollen aber nicht gesprengt werden. Geplant ist, die Hochhäuser stockweise abzutragen. Ganz einfach wird das allerdings nicht. Vor vielen Jahren schon haben Gutachter hinter dem Mauerwerk sogenannte polychlorierte Bipenile festgestellt. Die Chemikalie, die mit den Buchstaben PCB abgekürzt wird, ist in den 70er Jahren oft verbaut worden. Was nach Abriss der Pädagogischen Fakultät auf den freien Flächen geschehen soll, dazu machte der Eigentümer bislang keine Angaben. Auch die ehemalige Mensa und 2 kleine Institutsgebäude sollen in diesem Jahr abgerissen werden. Auf der großen Wiese neben der heutigen Mensa sollen dann 2- bis 3-geschossige Modulbauten aus Holz errichtet werden, in denen Fakultäten und Institute unterkommen können, die heute im ehemaligen kurfürstlichen Schloss untergebracht sind. Die Poser-Szene in St. Augustin hat schon am Wochenende die Polizei beschäftigt. In der Nacht zu Montag sind die Beamten dann nach einer Beschwerde erneut ausgerückt. Im Gewerbegebiet rund um ein McDonald's-Restaurant an der Marie-Curie-Straße haben sie Dutzende Personen mit ihren aufgemotzten Fahrzeugen kontrolliert. Anschließend wurde eine Strafanzeige gestellt. Weitere Verstöße, etwa gegen die Straßenverkehrsordnung oder die Corona-Schutzverordnung, seien bei den verstärkten Kontrollen aber nicht festgestellt worden, erklärte ein Polizeisprecher. Posertreffen, bei denen sich teilweise mehrere hunderte Menschen mit ihren Fahrzeugen präsentieren, sind häufig eine Behinderung für den Straßenverkehr. Im Gewerbegebiet blockieren sie zudem den Zugang zu Geschäften, erklärte der Polizeisprecher. Deswegen will die Polizei die Szene in St. Augustin weiter beobachten und zusammen mit dem Ordnungsamt eine Strategie entwickeln, um bei Verstößen eingreifen zu können. Die Schulen in Bonn sind gestern wieder in den Wechselunterricht gestartet und das wirkt sich auch auf den Nahverkehr in Bonn aus. In der Vergangenheit hatten in einigen Linien kurz vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss viele Fahrgäste dicht nebeneinander gestanden. Ausreichend Abstand zu halten war längst nicht mehr möglich. Die Stadtwerke haben deshalb mit sogenannten Verstärkerfahrten auf den erneuten Schulstart reagiert, damit es nicht zu Gedränge in Bussen und Bahnen kommt. Jetzt werden viele zusätzliche Fahrten zu den Bonner Schulen angeboten. Zum Infektionsschutz werden die Innenräume von Bussen und Bahnen nach Angaben der Stadtwerke außerdem täglich gereinigt und alle Flächen regelmäßig gründlich gesäubert. Den Busfahrern steht zudem Desinfektionsmittel zur Verfügung. Doch Hygiene und der Schutz durch Plexiglasbedeckungen garantieren Busfahrern keinen 100%igen Schutz vor einer Infektion. Wirklich sicher sind die Fahrer erst, wenn sie geimpft sind. Doch obwohl sie seit Monaten an vorderster Front arbeiten, haben sie bisher kein Impfangebot bekommen. Die Stadtwerke hoffen nun, dass die Betriebsärzte die Fahrer impfen können. Das wird jedoch wohl frühestens Anfang Juli der Fall sein. Kommen wir nun zu unserem ersten großen Thema heute. Globuli und Schüsslersalze. Wer nach homöopathischen Mitteln sucht, wird in jeder Apotheke in NRW fündig. Außer in einer Apotheke in Euskirchen-Stotzheim. Da hat ein 30-jähriger Pharmazeut Homöopathie aus dem Sortiment genommen. Ein Schritt, den bisher sonst niemand gegangen ist. Mein Kollege Viktor Marinov hat mit dem Pharmazeuten gesprochen. Hallo Viktor.
Hallo.
Gregor Dinakis hat ein Tabu gebrochen, was bisher keine andere Apotheke in NRW gemacht hat. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, Gregor Dinakis ist ein ganz frischer Apothekenbesitzer. Er ist erst seit Anfang April Inhaber der Mühlenapotheke in Euskirchen. Und er wollte auch schon im Studium ein bisschen diesen Traum von sich selbst verwirklichen. Eine Apotheke ohne Homöopathie. Er findet halt, Homöopathie ist nicht wissenschaftlich und er will nur evidenzbasiert beraten und verkaufen.
Dinakis hat sein Vorhaben direkt umgesetzt, als er Inhaber der Apotheke wurde. Wie ist das abgelaufen?
Das hat er relativ schnell öffentlich kommuniziert und das sehr offensiv. Er weiß, dass es ein heikles Thema ist, aber gleichzeitig will er das auch anpacken. Also das war am 2. April, also einen Tag, nachdem er die Apotheke übernommen hatte, dass er auf Twitter gepostet hat, 2 grüne Kisten vollgepackt mit homöopathischen Arzneimitteln, die er dann zurück an die Hersteller geschickt hat. Und dazu hat er geschrieben auf Twitter, Ciao Kakao, ihr Arzneimittel. Arzneimittel natürlich in Anführungszeichen.
Die Nakis hat dir gesagt, dass es eines der größten Erfolge der Homöopathie sei, dass sie in einem Atemzug mit Naturheilkunde genannt werde. Was meint er damit?
Genau, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Es gibt Arzneimittel, die man mit pflanzlichen Wirkstoffen produziert. Also dafür hat die Nakis auch ein Beispiel genannt. Es gibt die Glycerinzäpfchen. Das ist ein Naturprodukt. Wenn man das einnimmt, das ist ein Weichmacher und das hilft gegen Verstopfung. Das ist aber keine Homöopathie und das verwechseln sehr viele.
Was ist dann Homöopathie?
Homöopathie ist quasi eine spezielle Methode, sagen wir mal, die auch in Deutschland begründet wurde übrigens im 18. Jahrhundert. Und entscheidend für die Homöopathie ist das Prinzip der Potenzierung. Das heißt, man verdünnt einen Wirkstoff, auch pflanzliche Wirkstoffe oft, mit Wasser und Alkohol. Aber das verdünnt man so sehr teilweise, dass man im Endprodukt überhaupt kein einziges Molekül entdecken kann von dem ursprünglichen Wirkstoff. Also Homöopathen argumentieren für diese Methoden auch mit so Begriffen wie Wassergedächtnis. Also dadurch, dass sie diese Flüssigkeit auf einer speziellen Art schütteln, wird die Information des Wirkstoffs angeblich gespeichert, auch wenn man dieses Molekül nicht mehr dann findet. Und die wissenschaftlichen Studien dazu sagen, ja, Homöopathie hat eine Wirkung, aber die kommt vor allem aus dem Placebo-Effekt. Und wie man zum Beispiel Globuli dann macht, ist, man nimmt dieses stark verdünnte, was wissenschaftlich betrachtet wirklich nur Wasser und Alkohol ist, man nimmt diese verdünnte Flüssigkeit und sprüht das auf Kügelchen aus Zucker und das sind dann die Globuli.
Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ein viel diskutiertes Thema. In Deutschland gibt es bislang auch nur eine Apothekerin aus Bayern, die auch homöopathische Mittel aus ihrem Sortiment genommen hat. Und das ist nicht immer auf Gegenliebe gestoßen, oder?
Nee, gar nicht. Also das war 2018, die Frau heißt Iris Hundertmark. Und die hat damals vor 3 Jahren auch gesagt, ich verbanne Homöopathie jetzt aus den Regalen meiner Apotheke. Da kam aber über eine lange Zeit hinaus sehr, sehr viel Widerstand. Also sie wurde als Nestbeschmutzerin von anderen Apothekern bezeichnet. Sie hat sehr viele E-Mails bekommen, auch von Kunden, nicht nur für Kollegen, auch Drohungen.
Okay, und was sagen denn jetzt eigentlich die Apothekerkammern zu dem Vorstoß von Dinakis?
Die sind ein bisschen vorsichtig, die Apothekerkammern. Wie gesagt, es ist ein heikles Thema und Homöopathie hat viele Anhänger. Es gibt Umfragen, wonach so rund die Hälfte der Deutschen schon einmal homöopathische Mittel zu sich genommen hat. Dementsprechend sind die Kammern ein bisschen vorsichtig. Sie sagen aber gleichzeitig, ein Apotheker ist ja ein selbstständiger Unternehmer und er trägt ja selber die Verantwortung dafür, was für Produkte er verkauft. Die sagen gleichzeitig, das Interesse ist sehr groß und wer verantwortungsvoll handeln will als Apotheker, der muss auch die Bedürfnisse der Kunden bzw. der Patienten wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen.
Und es gibt auch tatsächlich eine rechtliche Regel zum Verkauf. Welche ist das?
Tatsächlich, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob man Homöopathie überhaupt nicht verkauft oder ob man die aus den Regalen nimmt. Ersteres darf man nämlich gar nicht. Also wenn ein Arzt mir per Rezept ein homöopathisches Mittel verschreibt und ich zur Apotheke gehe, dann ist der Apotheker oder die Apothekerin eigentlich verpflichtet, mir das zu geben oder zu bestellen, wenn man das nicht hat wie die Nakis. Ansonsten verstößt man gegen das Berufsrecht.
Wir haben schon die Reaktion auf den Fall der Apothekerin aus Bayern genannt. Welche gibt es jetzt im Fall des Apothekers aus NRW?
Also die Nakis macht das ja nicht so lange, deswegen ist der Gegenwind bislang zumindest überschaubar, aber es gibt ihn durchaus. Also es gibt, wenn man bei Google nach seiner Apotheke sucht, findet man zum Beispiel eine Rezension von einer Frau, die hat die Apotheke bewertet mit 1 Stern von 5 und die hat geschrieben, es gibt ja keine Homöopathie mehr, das ist für mich ein echter Rückschritt. Und dann hat sie auch geschrieben, ich komme nie mehr wieder. Das heißt, er hat auch schon eine Kundin verloren. Dann gab es auch Auseinandersetzungen im Team. Da arbeiten 4 andere Frauen in der Apotheke. Und bei denen war das auch ein bisschen schwierig, die davon zu überzeugen. Auch weil sie befürchtet haben, oh, verlieren wir jetzt Kunden dadurch.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie blickst du jetzt auf deine Recherche?
Also man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass es auch ein ziemlich großer Marketing-Coup ist von Dinakis. Also der ist nicht nur Idealist, wie ich schon sagte, der ist auch Unternehmer. Und er weiß, wenn er jetzt die erste Apotheke hat ohne Homöopathie in NRW, dann kann das auch für eine gewisse Öffentlichkeit und für eine gewisse Reichweite sorgen. Andererseits hat er schon recht damit, dass es für die Homöopathie keine starken bis gar keinen wissenschaftlichen Beweise gibt. Und die Apotheker kann man selbst sagen, ja, das ist ein sehr kontroverses Thema, das wir aber auch sehr oft diskutieren. Das heißt, ich habe da das Gefühl, da wird sich noch was ändern in den nächsten Jahren.
Vielen herzlichen Dank, Viktor, für den Einblick in deine Recherche.
Bitteschön.
Distanzunterricht, Homeschooling und kaum soziale Kontakte. Die Pandemie stellt Schülerinnen und Schüler vor neue Herausforderungen, die auch drastische Folgen mit sich bringen können. Das zeigt nun eine repräsentative Umfrage unter Jugendämtern, denn sie rechnen mit einer stark ansteigenden Zahl von Schulabbrechern. Über die Ursachen und Auswirkungen dieser Prognose spreche ich jetzt mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga. Hallo.
Hallo.
Kirsten, was genau kam denn bei der Umfrage unter Jugendämtern raus?
Ja, es ist eine Umfrage, wie du sagtest, unter Jugendämtern. Und zwar unter Jugendämtern, weil die ja immer einen sehr engen Kontakt zu den Jugendlichen halten und vor allem eben auch zu den Jugendlichen, die gefährdet sind, die Schule abzubrechen. Und diese Umfrage hat nun ergeben, das ist eine Umfrage des Instituts für sozialpädagogische Forschung in Mainz. Und die waren selber überrascht, wie groß der Rücklauf war. Und sie haben eben repräsentative Ergebnisse bekommen, die zeigen, dass doppelt so viele Jugendliche voraussichtlich in diesen Pandemiejahren die Schule abbrechen werden wie sonst.
Hast du da genaue Zahlen?
Ja, also in normalen Jahren vor der Pandemie war es zuletzt so, dass immer bundesweit etwas mehr als 50.000 junge Leute die Schule abbrechen. Jetzt werden es voraussichtlich 104.000 sein. Das ist die Prognose, die sich aus dieser Studie ergibt. Und das hängt eben damit zusammen, dass viele Kinder nach wie vor verloren gehen, dass man gar nicht weiß, wo die eigentlich abgeblieben sind. Auch die Jugendämter haben den Kontakt verloren. Es hängt damit zusammen, aber auch, das zieht sich durch alle Schichten, dass auch in der Mittelschicht und in anderen Schichten viele einfach keine Lust mehr haben und aufgegeben haben und sich nicht mehr zutrauen, die Schule fortzusetzen. Und daher sagen, es muss sich auf jeden Fall etwas ändern und ich will das so nicht mehr, mein Leben so nicht mehr weiterführen. Und ich kann das nicht noch ein Schuljahr lang machen und dann eben sagen, ich höre auf jeden Fall auf.
Wie alt sind denn im Schnitt die Schülerinnen und Schüler und was passiert mit ihnen, wenn sie die Schule abbrechen?
Eigentlich gilt in Deutschland 10 Jahre Schulpflicht. Und ein Schulabgänger muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jetzt ist es so, dass manche aber schon zweimal im allgemeinen Sprachgebrauch sitzen geblieben sind. Und diese Sitzenbleiber sind dann oft in der 8. Klasse schon 18 Jahre alt. Und das sind eben vor allem die Kandidaten, die dann sagen, so jetzt breche ich die Schule ab. Es gibt im deutschen Schulsystem sehr viele Möglichkeiten und im Bildungssystem diese jungen Leute noch aufzufangen. Sie können ein Berufskolleg besuchen, sie können eine berufliche Ausbildung auch gleichzeitig anfangen. Es gibt eben aber immer eine große Dunkelziffer von Jugendlichen, die dann nicht mehr erreichbar sind. Und davor haben die Experten jetzt Angst, weil eben durch den Distanzunterricht der Kontakt in den Schulen auch nicht mehr da ist. In den Schulen hatten die Lehrer dann ja jeden Tag oder zumindest überwiegend, viele haben ja auch dann oft geschwänzt, aber die Lehrer hatten überwiegend die Jugendlichen im Blick und das fällt jetzt komplett weg im Distanzunterricht und die sind zum Teil schon so abgetaucht, dass die auch dann eben für keine Hilfe mehr erreichbar sind. Und das bereitet große Sorgen.
Was kann man denn tun, um die Kinder und Jugendlichen wieder zu erreichen? Gibt es da Ideen?
Ja, es gibt ja verschiedene Programme, um jetzt auch nicht speziell für Schulabbrecher, aber auch für andere Kinder, die Lerndefizite haben und diese Kinder eben zu unterstützen, damit sie nicht die Lust verlieren und dabei bleiben. Und ein solches Programm hat die Bildungsministerin Karliczek letzte Woche vorgestellt. Das umfasst 2 Milliarden Euro und damit soll zum Beispiel Nachhilfe bezahlt werden an den Wochenenden und in den Ferien, teilweise auch an Nachmittagen. Ein ähnliches Programm gibt es auch von der Landesregierung. Das hat einen Umfang von 36 Millionen Euro. Und das klingt erstmal ganz gut und attraktiv und ist sicher auch ein guter Ansatz. Aber umgerechnet auf den Schüler bedeutet das Programm für Deutschland, dass nur 120 bis 150 Euro für jeden Schüler ausgegeben werden, also pro Kopf. Das ist ja nicht besonders viel. Und andere Länder greifen da sehr viel tiefer in die Tasche, beispielsweise die Niederlande. Es zeigt leider einmal mehr, dass Bildung und Schule immer noch nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich haben müsste.
Du hattest vorhin angesprochen, dass sich das Problem durch alle Schichten zieht. Aber gibt es auch Zahlen, welche Schicht besonders betroffen ist?
Nein, da es sich um eine Prognose handelt und die das Schuljahr jetzt ja erst zu Ende geht und man noch keine Gewissheit hat, ist das noch zu früh, um das zu sagen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass jeder dritte Befragte, also jeder Jugendamtsmitarbeiter, jeder dritte, der dort von dem Institut befragt wurde, stammte aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, dass diese Zahlen durch Nordrhein-Westfalen stark beeinflusst und geprägt sind. Und man davon ausgehen kann, dass sie eben dann auch in Nordrhein-Westfalen ähnlich ausfallen werden, eben zu einer Verdopplung der Zahlen führen könnten.
Wenn man da jetzt mal in die Zukunft blickt, was kann das für Folgen haben, wenn wir wirklich so viele Kinder und Jugendliche haben, die die Schule abbrechen?
Ja, da gibt es viele Berechnungen. Für Nordrhein-Westfalen galt mal die Faustregel zur Zeit der rot-grünen Landesregierung. Jedes Kind, jeder Schüler, der vorzeitig die Schule abbricht, kostet das Land Nordrhein-Westfalen im Laufe seines Lebens 1 Milliarde Euro. Das ist unglaublich viel. Also wenn einmal ein Jugendlicher die Schule verlassen hat ohne Abschluss, wird es unglaublich schwierig, ihn noch wieder ins System zurückzuholen. Und deswegen gibt es so viele Anstrengungen, das zu verhindern. Also mit anderen Worten, das hat schon gravierende gesamtgesellschaftliche Folgen.
Vielen Dank für den Einblick, Kirsten Bialdiger.
Ja, gerne.
Kommen wir nun zu den Themen, die heute außerdem noch wichtig sind. Ein halbes Jahr nach der blutigen Messerattacke auf eine 27-Jährige in einer Tiefgarage am Krefelder Rathaus beginnt heute der Strafprozess gegen ihren Ehemann. Dem 37-jährigen Angeklagten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Am kommenden Wochenende müssen Autofahrer in NRW vermutlich Geduld mitbringen. Der ADAC rechnet an Pfingsten mit der ersten größeren Reisewelle des Jahres. Es könne daher zu deutlich mehr Staus kommen als in den Wochen zuvor, teilte die Organisation mit. Nun noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das wird heute wieder sehr wechselhaft. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und es kommt zeitweise zu Schauern und kurzen Gewittern. Zwischendurch erwarten uns dann aber auch wieder sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu 5 Grad und örtlich ist auch Nebel möglich. Und das war der Aufwacher vom 18. Mai. Habt einen schönen Tag. Ciao.
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.